Der einfachste Einstieg ist, kauf dir ein Magazin. So verstehst du am allerbesten, wie Medien gemacht werden. Du kannst dir auch eine Tageszeitung holen, ist völlig egal. Aber kauf dir irgendwas im Print, lies es dir durch, schau, wie ist es aufgebaut.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Es geht um alles, was zu der Welt der Public Relations dazugehört. Und die ist so bunt wie ein Karussell auf der Kirmes. Und es geht genauso auf und ab. Mein Name ist Henrike Redeker und ich bin PR-Expertin, Mentorin und systemische Coach. In meinem Podcast möchte ich über PR-Vorurteile aufklären und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR-Karussell. Ich spreche heute mit Juliane Fischer. Wir kennen uns jetzt schon seit ein paar Jahren und sind, würde sagen, in diversen PR-Mastermind-WhatsApp-Gruppen verbunden und tauschen uns regelmäßig aus und machen gerade auch zum ersten Mal ein größeres Projekt zusammen und ja, sind dadurch natürlich noch mehr im Austausch. Und dabei ist uns so ein bisschen aufgefallen, dass es immer wieder andere Wege gibt, an PR ranzugehen. Und darüber wollen wir heute ein bisschen ja, tiefer sprechen, zu schauen, wie entstehen eigentlich gute PR-Themen, wie findet man die Geschichten, die man hinterher auch erzählen möchte und in denen natürlich auch die KundInnen wieder auftauchen. Und bei Juliane finde ich es total spannend, weil ich sehe immer auf Instagram bei ihr, wie viele Printmagazine sie liest. Und ich lese ja auch super gerne Printmagazine, aber nicht so viele wie Juliane. Deswegen frage ich sie dazu auch gleich nochmal, was das für eine Rolle spielt bei ihrer PR-Arbeit. Ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Erstmal herzlich willkommen, liebe Juliane.
Herzlich willkommen, liebe Henrike, und vielen lieben Dank für deine Einladung. Ich habe mich riesig gefreut. Dein Podcast ist so ein Stable in meinem PR-Alltag. Und ja, ich freue mich ganz besonders, heute selber einmal deine Gästin zu sein.
Ja, toll. Ich freue mich auch total. Ich glaube, wir haben echt einiges zu erzählen, weil wir eben jetzt gerade auch so eng miteinander arbeiten. Wir machen ja eigentlich auch was Ähnliches, ne? Du berätst ja auch Gründerinnen und Female-Owned Brands. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, wie du dahin gekommen bist und was du genau machst.
Ja, sehr gerne. Also ich komme ganz klassisch wirklich aus der PR. Ich habe in PR-Agenturen angefangen. Zuerst in London, da habe ich erste Berufserfahrung gesammelt. Dann hier in München war ich 10 Jahre lang in einer PR-Agentur. Habe dann aber auch nochmal gewechselt, bin auf Unternehmensseite gegangen, weil das wollte ich mir auch gerne nochmal anschauen. Hatte aber schon immer so ein bisschen die Idee, ich glaube, ich will mich selbstständig machen in diesem Bereich, in PR. Und hatte ursprünglich die Idee, wenn ich mich selbstständig mache, dann suche ich mir selber Kundinnen und oder Kunden und berate die. Und es hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, dass ich eigentlich vor allem daran interessiert bin, so an einem Teaching. Ich nenne es jetzt nicht Coaching, weil ich bin kein Coach, aber so dieses Teaching, dieses Weitergeben von Informationen, wie kann ich PR selber machen, denn da habe ich eine große Lücke gesehen, gerade bei Solo-Selbstständigen, bei Gründerinnen, die haben oftmals noch nicht die Kapazitäten, sich eine PR-Agentur zu leisten oder jemanden einzustellen. Und du weißt das selber, Henrike, ich sage immer, PR ist keine Raketenwissenschaft, aber man muss schon einige Spielregeln kennen. Man muss wissen, wie Medien arbeiten, wie Journalisten arbeiten und das gebe ich in 1-zu-1-Beratungen und in Workshops weiter. Genau.
Ja, klingt total gut und das ist, glaube ich, auch das, was viele einfach auch brauchen, wenn sie starten, weil es ist ja doch schon so, dass alle, so ist es zumindest bei mir, die auf mich zukommen, immer sagen, ja, PR müssen wir irgendwie machen und dann einmal das Handwerk zu bekommen und zu schauen, wie es wirklich geht, ist auf jeden Fall was auch viel genutzt und viel gebraucht wird. Wenn wir jetzt so im Vorgespräch da so philosophiert haben, hast du gesagt, dass du damals bei Sex and City, ne, das war ja, da waren wir ja so Ende unserer Teenie-Tage, als es irgendwie so rauskam, ne? Und vielleicht Anfang unserer 20er. Samantha Jones wäre so die Publicist, ne, in New York. Und ich habe ja auch mal ein Praktikum in New York gemacht und da war das halt so, ne? Da hatte halt jeder einen Publicist, ne? Egal, ob man ein Buch geschrieben hatte, Restaurant hatte oder was weiß ich, was irgendwie gemacht hatte. Und das war ja schon damals so, okay, krass, was macht die da? Und es ist irgendwie cool, ne? So Glamour, Party und Reisen, haben wir früher mal gesagt, bedeutet PR, ja. Was hat dich da irgendwie so fasziniert und was ist denn im Alltag eigentlich übrig geblieben davon?
Ja, also ich habe ja auch Anfang der Nullerjahre Kommunikationswissenschaft studiert. Da war PR ein kleiner Teil davon und hat mich aber fasziniert. Und parallel lief ja auch Sex in the City. Ich war auch Riesenfan und Samantha Jones war so mein, ja, die fand ich einfach am coolsten von den ganzen Charakteren. Und da habe ich auch gesehen, aha, die macht PR und das wirkte natürlich immer wahnsinnig cool. Mir war damals schon bewusst, wahrscheinlich ist es nicht ganz so in der Realität, so wenig arbeiten, so viel verdienen wie sie. Aber irgendwie habe ich da so ein bisschen Blut geleckt und hatte dann am Ende meines Studiums beschlossen, ich möchte da jetzt einfach mal tiefer einsteigen. Und eine Freundin meinte zu mir während des Studiums, du musst unbedingt nach London gehen. Also, wenn du das machen willst, geh nach London. Ich war vorher noch nie in London. London, habe mich da beworben bei einer PR-Agentur, wurde genommen. Es war eine ganz kleine PR-Agentur, eigentlich nur meine Chefin und noch eine andere Beraterin. Und das war die wahrscheinlich glamouröseste Zeit meines Lebens in der PR.
Ja.
Nicht ganz so wie in Sex in the City bei Samantha, aber es war schon, meine damalige Chefin war eine, sag mal, so eine Grande Dame der PR. Und die hatte so ihr Netzwerk, was wirklich sehr groß war. Das, was bis ins Kün also die Königsfamilie reinreichte und so weiter. Und sie selbst war aber sehr menschenscheu tatsächlich. Wenn immer eine Einladung reinkam, und ich war damals ja noch Praktikantin, die ersten 3 Monate, und sie gesagt, Juliane, du gehst dahin. Und ich so, ich kenne keinen Menschen und bin dahin gegangen auf wirklich sehr glamouröse Events. Ich weiß noch, eine Einladung, Donna Karan lädt ein und dann war ich da bei einem Meeting. Und das war eine ganz tolle Zeit. Das war so mein Einstieg, auch mit den Kunden, die sehr toll waren. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist meine Welt, das möchte ich wahnsinnig gerne weitermachen. Und so bin ich geblieben.
Und was ist jetzt davon übrig geblieben von diesem
Ja,
Glamour?
was ist davon übrig geblieben? Also diese glamourösen Events wie damals oder halt mal eben Meetings mit den Journalisten im Ritz Club, das habe ich jetzt alles nicht mehr. Aber ja, was ist geblieben? Ich habe natürlich, als ich dann nach Deutschland zurückkam, ich war insgesamt 2 Jahre in London, habe ich hier wiederum ganz tolle Pressereisen machen dürfen. Ich war ja 10 Jahre lang in einer PR-Agentur, die auf Tourismus, Hospitality ausgerichtet war. Und das war schon auch, also ich meine, First Class nach Kanada fliegen, Helikopterflüge über die Niagarafälle, das war schon auch wirklich wahnsinnig spektakulär und toll. Heute als Solo-Selbstständige ist es nochmal komplett anders. Da ist vom Glamour jetzt nicht mehr viel übrig. Aber ganz ehrlich, das brauche ich jetzt auch nicht mehr, weil da muss man sich schon spezialisieren, ne? Und dafür gibt es andere ganz tolle PR-Agenturen und PR-Frauen, die tolle Luxury-Clients haben und die beraten und in dieser Welt sind. Aber ich habe mich ja sehr spezialisiert, ähnlich wie du, auf Frauen, auf Gründerinnen, auf Frauen, die gerade gestartet sind und die erstmal so die Basics wissen müssen. Was heißt es überhaupt, PR zu machen? Oder auch, ja, die Tools an die Hand zu bekommen. Wie setze ich das selber um? Und das hat nicht mehr viel mit Glamour zu tun, aber macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
Ist eine andere Art von Glamour.
Voll. Absolut.
Ja, die Zeiten haben sich ja auch geändert. Ich finde immer so, wenn ich das nochmal bei anderen sehe, so die halt dann auch diese Reisen machen oder diese Events veranstalten, so wie ich das oder wie wir das ja früher auch gemacht haben, als ich auch noch in der Agentur festangestellt war. Das ist irgendwie, ich denke mir so, oh, das ist irgendwie schon cool, aber irgendwie ist es auch cool, sich ganz intensiv mit Themen auseinanderzusetzen, die wirklich auch gesellschaftlich relevant sind, ja? Also, früher bin ich für eine Schuhmarke irgendwie nach Barcelona geflogen, um einen neuen Schuh zu präsentieren, ja? Also cool und klar, wir brauchen Schuhe und es ist wichtig und ne so, aber irgendwie es ist ja schon noch mal was anderes, jetzt auch gerade zum Beispiel Frauen, die am Anfang stehen oder die selbstständig sind, denen zu ermöglichen, wirklich nach draußen zu gehen, das hat irgendwie noch mal so eine ganz andere Relevanz und das gefällt mir auch jetzt total gut daran, ne? Obwohl so eine krasse Pressereise würde ich auch gern mal wieder machen.
Absolut, aber ganz ehrlich, so viel Carbon Footprint, wie ich gesammelt habe in meinen Reisejahren, das muss ich jetzt erstmal wieder gut machen. Also genau wie du,
Ja.
für wirklich kurze Strecken geflogen, nur mal eben für ein Wochenende irgendwo hin. Und war eine super Zeit, aber hat sich jetzt auch alles geändert.
Ja, absolut. Was ich ja liebe, ist bei dir, es kommt immer am Wochenende oder wenn du im Urlaub bist, dann zeigst du mal, welche Magazine du so liest. Das überschneidet sich bei uns tatsächlich, aber manchmal finde ich da auch noch Inspirationsquelle, wenn du was postest. Warum ist dir das so wichtig? Erstmal Print, ja, also die Magazine in der Hand zu haben. Und was findest du da, was du jetzt auf Social Media zum Beispiel nicht findest?
Ja, also das allererste, was ich in Zeitschriften finde, ist tatsächlich Ruhe. Das ist für mich eine sehr meditative Angelegenheit, durch Magazine zu stöbern. Und auch das ist ein weiterer Punkt, weshalb ich meine Arbeit so liebe, eben weil mir das auch einfach Spaß macht. Ich lese Zeitschriften zum Abschalten, aber halt auch, um Inspiration zu tanken. Deswegen kann ich nie so wirklich nicht arbeiten. Es geht nicht, weil immer wenn ich lese, finde ich irgendetwas. Und das war auch so, was es damals in London zum Beispiel meine erste PR-Chefin mir an die Hand gegeben hat. Die hat mich sofort an einen Tisch gesetzt mit einem Stapel riesiger Magazine und hat gesagt, lies. Und ich habe am Anfang gar nicht so richtig verstanden, was soll ich jetzt damit, wofür ist das gut? Es hat sich dann natürlich erst so über die Zeit ergeben, um zu verstehen, wieso, weshalb, weswegen. Ich glaube, so diese Leidenschaft für Magazine, für hochwertige Magazine, die habe ich tatsächlich von ihr. Und es ist so ein bisschen wie, wenn du anfangen möchtest mit Schwimmen, dann musst du irgendwie auch mal einen Fuß ins Wasser setzen. Und genauso sage ich das auch heute, wenn du PR machen möchtest, auch wenn das Feld mittlerweile sehr groß ist und sich nicht nur auf Zeitschriften beschränkt, der einfachste Einstieg ist, kauf dir ein Magazin. So verstehst du am allerbesten, wie Medien gemacht werden. Du kannst dir auch eine Tageszeitung holen, ist völlig egal. Aber kauf dir irgendwas im Print, lies es dir durch, schau, wie ist das aufgebaut, was sind die Rubriken. Wo findest du das Impressum? Wo findest du, wer wofür schreibt? Ich sage auch immer, lies dir das Editorial ganz am Anfang durch, weil ich finde, da erfährt man immer viel über die Blattlinie so ein bisschen und wie so ein Magazin tickt. Und ich liebe es einfach, auch neue Zeitschriften zu entdecken. Ich finde es toll. Meine, gut, Print wird ja immer so ein bisschen totgesagt, ne? Und leider, die Auflagen sind rückläufig, manche Magazine werden eingestellt, aber es kommen auch immer wieder neue Magazine auf den Markt. Ich sehe auch so ein bisschen so eine Gegenbewegung zu diesem schnelllebigen Social Media, wo ich natürlich auch mir Inspiration hole. Natürlich finde ich auch etwas auf Instagram und habe da zig Unterordner, wo ich mir das abspeichere, aber die meiste Inspo finde ich tatsächlich in den Zeitschriften. Da lese ich Reportagen, ich finde neue Produkte, ich lese über tolle Frauen. Kooperationen sind für mich ja auch immer sehr wichtig. Kooperationspartner, auch die finde ich da drin. Und das würde ich so jetzt im Alltag, glaube ich, gar nicht so sehen. Also ich schaue nicht Fernsehen, also maximal vielleicht Netflix, aber lineares Fernsehen schaue ich gar nicht an, da finde ich nichts. Radio höre ich ein bisschen und deswegen natürlich auch online bin ich unterwegs, aber Zeitschriften sind für mich wirklich so die Nummer-1-Quelle für Inspiration für meine Arbeit.
Ich kann irgendwie jetzt gar nichts mehr dazufügen, weil ich das irgendwie also so krass unterschreiben kann, wie wichtig das ist. Und also auch wirklich als nicht nur, also klar, es ist die Inspirationsquelle für unsere Arbeit und für mich auch der Hauptteil, aber was du am Anfang gesagt hast, diese Ruhe darin zu finden, ne? Um zu blättern, zu gucken, wieder zurückzublättern. Dann, was ich ganz oft mache, ist dann, oder früher habe ich mir immer so Post-its reingemacht, ne, für irgendwelche Artikel oder
Auch.
Produkte, ja, die ich irgendwie cool finde. Und das ist es ja auch, ne? Man erfährt irgendwie nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit für Produkte, die man sonst vielleicht gar nicht finden würde, weil auf Instagram wird einem dann in den Ads wieder was vorgeschlagen, was vielleicht gar nicht das ist, was wir eigentlich gesucht haben, ne?
Ja,
Obwohl es
und es ist
natürlich,
halt mit einem
ja,
Wisch auch wieder weg, ne?
es
Also
ist
du
halt wieder
siehst es
weg,
auf
ja.
Instagram und dann wischst du es weg. Und wenn du es dir nicht irgendwie einen Screenshot gemacht hast oder notiert hast, ist es weg. Und bei
Ja.
Zeitschriften, ich flecke mir tatsächlich ich mache Eselsohren in die Seiten rein. Ich arbeite auch mit Post-its bis hin zu, ich reiße mir ganze Seiten raus. Ich habe extra einen Ordner, wo ich meine Inspiration auch teilweise sammle. Und da auch immer mal wieder durchgucke und mir überlege, wieso habe ich das rausgerissen? Wofür war das nochmal? Es ist auch tatsächlich für die Beratung von Kundinnen sehr praktisch, wenn ich zum Beispiel tolle Produktbilder sehe. Und wenn ich sage, hey,
Ja,
schaut mal, beim nächsten Shooting achtet
denk
mal
da
bitte
dran.
darauf.
Ja.
Weil zum Beispiel gerade, ich weiß noch, Weihnachten, der war von einer Marke und da habe ich die PR-Bilder in bestimmt 3 oder 4 Magazinen gesehen, wo ich gesehen habe, wenn die Bilder richtig gut
Ja.
gemacht werden, dann hast du einfach mal eine viel höhere Wahrscheinlichkeit,
Ja.
tatsächlich genommen zu werden, weil die Redaktionen arbeiten auch einfach mal sehr visuell. Du kannst ein Produkt haben, das ist so lala, aber wenn die Bilder gut sind, hast du einfach mal eine höhere, ja, Abdruckquote, sag ich mal, während du kannst ein fantastisches Produkt haben. Aber wenn die Bilder nicht stimmen, dann könnte es durchaus schlecht aussehen. Und da kriege ich halt auch so Inspiration, leite das auch immer weiter an meine Partnerinnen, Kundinnen, sag hier, schau mal, das wäre doch was. Und dafür ist es einfach echt Gold wert.
Ja, das finde ich so, ist so ein gutes Beispiel, weil, und da kommen wir gleich auch nochmal zum Pitching, ja, also wie wir mit einem Pitch umgehen. Du schickst den Pitch ja erstmal in die Redaktion und da sitzt dann eine Redakteurin oder Redakteur, die das bearbeitet. Die machen aber auch nur den Text oder schreiben was darüber und so weiter und kuratieren das. Und dann geht es ja in Design- oder Grafikabteilung, das habe ich fast Department gesagt, Abteilung. Und die entscheiden dann auch, wie groß was gemacht wird, wie cool das Bild ist, wie sehr gut damit reinpasst, ne? Deswegen auch so das nicht zu vergessen, wer eigentlich alles daran beteiligt ist, so ein Magazin auf die Straße zu bringen, ne? Und das hatte ich auch schon, das hatte ich echt schon ein paar Mal, wenn man wirklich darauf achtet, auch so bei Porträtbildern. Achtung, das ist heißer Tipp jetzt, ne? Nicht immer alles nur vor Schwarz und Weiß, sondern auch mal, wenn man die Möglichkeit hat, im Studio zu fotografieren, ich weiß, es sind nochmal andere Kosten, mit einem knalligen Hintergrund. Ja, das ist noch mal, kommt nochmal ganz anders an. Jetzt schweifen wir aber ab. Kommen wir zurück zum Pitch. Ja, also wenn du was rausschickst, ja, die Recherche vor dem Pitch, gehe ich davon aus, machst du auch viel über Magazine, aber wie entscheidest du dann im Endeffekt, hier könnte ein Thema gut passen? Wie gehst du da dran, wenn du einen Kunden hast und eine Kundin hast und jetzt das platzieren willst, die Story?
Ja, also wir haben ja gerade einen gemeinsamen Kunden und ein gemeinsames Thema. Und das war für mich sehr neu. Ich habe mich da erstmal natürlich eingelesen und ich habe mir dann meine Zeitschriften genommen und mal durchgeblättert und geschaut, wo passt dieses Thema. Und was ich immer mache, je nachdem, wo ich hinpitche, ich versuche, weil wir wissen, RedakteurInnen bekommen teilweise hunderte E-Mails pro Tag. Wenn die Betreffzeile schon nicht stimmt und gerade wenn man so Cold Calls macht, also bei in Redaktionen, wo man vielleicht noch nicht so gute Kontakte hat, dann ist die Betreffzeile einfach sehr wichtig. Ich schaue immer, inwiefern kann ich eine Betreffzeile auch so schreiben, wie zum Beispiel die Headlines in dem Magazin oder in der Zeitschrift sind, dass da schon mal so ein bisschen so ein Erkennungswert drin ist. Und ich schaue einfach durch, wo passt das? Jetzt kürzlich hatte ich ein Magazin in der Hand, das ist die allererste Ausgabe. Und Henny, unser gemeinsamer Kunde, hat ja mit Empathie zu tun. Und ich hatte also noch nicht viel, worauf ich zurückgreifen kann bei diesem Magazin, weil es die allererste Ausgabe war. Und da schaue ich einfach, wie passt dieses Thema dort rein? Also gibt es da eine Rubrik, gibt es da eine Redakteurin, einen Redakteur, der vielleicht zu diesem Thema schreibt? Und das schaue ich mir dann an und dann fange ich an zu pitchen. Aber die Vorrecherche nimmt tatsächlich für mich auch sehr viel Zeit ein, dann bin ich sehr genau. Und ich schaue auch oftmals noch, ist die Person auf LinkedIn, ist sie auf Instagram, was hat sie so für Interessen und schaue ein bisschen, also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Produkt habe, was vegan ist, was von einem Kunden, der vegane Produkte hat und da sehe ich, da gibt es ein Match auf Instagram, weil die Person auch vegan ist, dann habe ich da gleich einen Anknüpfpunkt. Also es ist schon so ein bisschen Detektivarbeit, mache ich zumindest so. Und zahlt sich aber auch aus. Also es ist mehr Aufwand im Vorfeld, aber das braucht es einfach, weil die Vorarbeit ist einfach extrem wichtig. Wird jede Redakteurin, jeder Redakteur sagen, nichts, es gibt nichts Schlimmeres, als E-Mails zu bekommen, die nichts mit den eigenen Interessen, mit der Blattlinie, mit dem Thema zu tun haben, was die bearbeiten.
Ja, so dieses Thema, so, hier sind unsere neuesten Autoreifen für den Sommer, schickt man
Richtig.
irgendwie an die InStyle oder so.
Richtig.
Da ist es einfach nicht richtig platziert. Aber das war jetzt ein extremes Beispiel, aber es gibt ja auch ganz viele, viele andere Themen, wo man wirklich schauen muss, wo passt es hin, wie wird es aufgenommen, wie ist auch der Mehrwert gar nicht nur für die Redaktion, sondern auch für die LeserInnen, ne, die es halt hinterher in den Heften haben, so wie du und ich, ne? Also was interessiert uns, ne? Und das ist oft ja auch so ein schmaler Grat zwischen dem, was die Redaktion jetzt gut findet und was dann hinterher auch den Mehrwert liefert, ne? Weil klar, es ist kuratiert, aber die müssen ja selbst auch sehr darauf achten, was geben wir weiter, ne? Das ist schon, also finde ich schon anspruchsvoll.
Das ist mega anspruchsvoll, weil natürlich müssen wir Perle immer irgendwie schauen und es auch so ein bisschen verkaufen. Hey, wir haben hier ein Thema, was für eure Leserschaft interessant sein könnte, ne? Aber gleichzeitig, also es findet einfach eine Vorselektion natürlich statt über die Redaktionen, ne? Weil die einfach so viele Themen bekommen. Deswegen muss man es natürlich auch ein bisschen schmackhaft machen für die Person, an die man es schickt. Aber ja, das ist ein lebenslanges Lernen, ne? Da wird man nie
Ja,
fertig in der PR-Arbeit. Man lernt immer wieder dazu.
das finde
Und
ich auch so krass,
weil ja
ja.
auch jeder unterschiedlich ist und jeder
Ja.
da das sich anders aufbereitet wünscht. Und ich werde nie vergessen, wie ich zu der Zeit noch, wo man ganz viele Redaktionsbesuche gemacht hat und in der Beauty-Redaktion mal vorbeigeschneit bin. Es war mal fantastisch, der ganze Tisch voller Cremetiegel. Und die Redakteurin erzählte mir so: Ja, schau mal, darüber schreibe ich jetzt gerade. Sie selber kriegt davon Hautausschlag, aber sie schreibt darüber, weil alle schreiben über dieses Produkt. Und da habe ich wieder gelernt, so, okay, du stellst das Produkt nicht vor für die Redakteurin, sondern für die Leserschaft, ne?
Ja.
Und das fand ich irgendwie super spannend.
Ja, das ist auch jetzt nochmal ein richtig guter Hinweis, ne? Also dieses, sich zu schauen, klar, was die Blattlinie, was findet die Redaktion gut, aber vor allem, was kommt hinten raus und was wird dann auch der, ja, denjenigen präsentiert, die das Magazin dann im Endeffekt auch kaufen, ne? Und
Ja.
dann auch das Geld dafür ausgeben, ne? Jetzt nochmal beim Thema Pitch. Ja? Jetzt haben wir viel über die Recherche gesprochen. Ich finde es auch immer total spannend zu hören, wie so ein Pitch aussieht. Ja? Weil vor 10 Jahren hätte ich noch gesagt, ruf da an und frag mal nach, ob das Thema relevant ist oder interessant ist und erzähl so ein bisschen. Das hat sich ja total geändert, ne? Also
Ja.
merken wir jetzt ja auch gerade, ne? Ich habe jetzt heute zum Beispiel auch versucht, mal ein paar Redaktionen anzurufen. Verstehe ich auch total, ja. Ist halt einfach jetzt anders, weil viele auch remote arbeiten oder auch nicht mehr so viele telefonieren wollen, weil sie gar keine Zeit mehr dafür haben, ja. Nochmal so einen kleinen Plausch irgendwie zu halten, ja. Deswegen ist der meiste Weg bei mir zumindest über E-Mail mit vielleicht einem kurzen Teaser davor über LinkedIn oder Instagram. Aber was muss dann in so ein Pitch rein? Ja, weil was ich oft zum Beispiel sehe, wenn ich so Pitch-E-Mails, wenn das mir schon Gründerinnen oder Solo-Selbstständige, mit denen ich arbeite, schicken, dann steht da halt, ne, irgendwie, das mache ich, das ist mein tolles Produkt hier, super, super, super. Da kann man das, oder das steht manchmal noch gar nicht mal drin, wo man es kaufen kann. Und hier ist der Link zu meiner Website, da findet ihr alle anderen Informationen.
Ja,
Sagst
also,
du schon.
ja, aber das ist auch, also ich finde das, ich komme ja auch aus der Zeit noch wie du, wo mein Telefon mein wichtigstes Arbeitstool mit war. Also ich habe jeden Tag wahnsinnig viel telefoniert mit Redaktion und habe Themen gepitcht, nachgefasst, nochmal. Auch bei mir hat das Telefon geklingelt, weil halt noch Nachfragen kamen. Das ist heute komplett anders. Die Zeiten vermisse ich so ein bisschen, weil man, finde ich, über Telefon einiges viel schneller klären konnte als jetzt mal über E-Mail. Ich mache das ähnlich wie du. Ich bin auch auf Instagram und auf LinkedIn unterwegs. Kommt immer so ein bisschen darauf an, wen ich schreibe. Aber auch da ist immer so ein bisschen die Krux. Die Tonalität ist überall anders. Also ich schreibe jemanden auf Instagram völlig anders an als in einer E-Mail oder als auf LinkedIn. Und ich schaue mal so ein bisschen, wem schreibe ich an. Manchmal brauche ich auch wirklich einfach, ich komme nicht anders an E-Mail-Adressen ran und schreibe die erstmal per LinkedIn an oder per Instagram. Je nachdem, wie sie auch beruflich auf Instagram unterwegs sind. Also wenn manche Redakteure RedakteurInnen haben ja auch wirklich nur, sind nur privat auf Instagram unterwegs. Da vermische ich das in der Regel nicht. Und wenn ich sehe, dass sie da auch ihre Arbeit vorstellen, dann schreibe ich sie da auch schon mal an und mache schon mal einen kurzen Teaser oder einfach, um eine E-Mail-Adresse zu bekommen. Und dann gehe ich relativ schnell über ins E-Mail-Postfach und schreibe dann dort an und versuche, auch das, eine gut formulierte Pitch-E-Mail ist etwas, wo ich nie aufhören werde, dazu zu lernen und wo ich mir mittlerweile auch wirklich ganz viel Unterstützung hole von der KI, muss ich ehrlich sagen, um mir Ideen zu holen, wie kann man das nochmal gut zusammenfassen, auf den Punkt bringen. Es ist zwar alles immer selbst geschrieben, aber es ist definitiv mit Unterstützung, weil wir alle wissen, eine E-Mail darf kein Roman sein, aber es muss trotzdem genug drin sein, dass sie dass die Person, an die ich es schicke, an die Redaktion, gleich in der ersten E-Mail erfahrt, um was es geht. Und zwar am besten gleich im ersten Absatz, ja. Und nicht erst noch fünfmal nachfassen muss, ja, aber wo ist denn jetzt der Link? Aber wo ist denn das? Und ich brauche noch dies. Also da habe ich kein Rezept, was für jeden Kunden, für jede Redaktion passt. Das passe ich wirklich immer sehr individuell an. Aber ich sage immer, in der Kürze liegt die Würze, lieber etwas kürzer als zu lang.
Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass es so in den ersten 2 bis 3 Sätzen funken muss. Und danach hat man eigentlich fast gar keine Chance mehr. Und dieses so, ja, schau mal hier auf der Website und such dir da die Informationen, die für dich relevant sind. Dafür hat halt niemand Zeit, ne? Also ich habe
Nein.
dafür auch keine Zeit, ja? Also wenn mich jetzt eine Kundin anfragt und sagt, ja, guck mal hier, das machen wir und schickt mir irgendwie einen Link mit, da habe ich keine Zeit, mir das alles durchzulesen und anzuschauen. Deswegen finde ich es schon auch gut zu gucken, was kann man in so eine E-Mail oder eben auch im Anhang, in One-Pager nochmal packen, falls es dann doch interessant ist, ne? Und jemand noch mehr Infos möchte. Oder was kann man anbieten, auch als nächstes zu schicken?
Ja, oder auch wenn ich mit Verlinkungen arbeite, dann wirklich auf genau diese Seite, wo sie die Infos bekommen.
Ja.
Also ich arbeite dann auch viel mit, dass ich was auf Google Drive hinterlege oder sowas. Aber dann ist es halt wirklich nicht erst durchklicken durch 5 Ordner, sondern genau da an dem Punkt. Und da müssen halt mal Links verkürzt werden und andere Hyperlinks gesetzt werden. Die Arbeit muss man sich machen. Ich habe auch schon mal, wo es einfach wichtig war, dass man sofort das Produkt gesehen hat, auch schon mal so eine kleine Bildergalerie mir zusammengeschnipselt und als Bild reingetan in den Footer, also in die Signatur, dass man das schon mal gleich visuell sieht. Also das ist ganz unterschiedlich, aber für alle, die zuhören und die das interessiert, also ich sitze es kann schon mal passieren, dass ich an einer E-Mail bis zu einer Stunde sitze. Das kommt selten vor, aber das kann schon mal passieren, bis ich da wirklich den Dreh raus habe. Gerade bei Leuten, wo ich weiß, da muss die E-Mail sitzen, weil die haben nicht Zeit, da noch viel nachzufassen, sondern da muss der erste Schuss, der muss sozusagen sitzen.
Und das war jetzt nochmal ein richtig guter Hinweis dafür, was eigentlich an Arbeit auch im Hintergrund bei uns läuft, ne? Weil ich hatte einmal eine Anfrage und da hieß es dann so, ja, also ein Tag ist ja 8 Stunden, eine Stunde hat 60 Minuten, man kann also einer Stunde kannst du alle 4 Minuten eine E-Mail rausschicken, also kannst du so und so viel Pitches in der Stunde machen, so. Und ich war so, was? Okay, nein, ja. Also es war nicht ganz so krass mit den Minuten, aber es war schon so, du kannst irgendwie so, keine Ahnung, 10 E-Mails in einer Stunde raussenden. Klar kann ich das, wenn ich alle Copy-Paste mache, aber das bringt mir ja nichts, ne? Dann sind wir wieder beim Gießkannenprinzip, also Newsletter oder
Richtig.
so weiter an alle möglichen. Funktioniert auch, finde ich, funktioniert zum Beispiel in der Beauty total gut, aber da gibt es einfach auch so viel Platz und so viele Produkte, die irgendwie gezeigt werden können, dass das nochmal eine ganz andere Voraussetzung ist, ne? Und wenn es aber so ist, wenn es so spezifische Themen sind, mit denen wir arbeiten, da ich sitze auch manchmal an der E-Mail eine Stunde.
Ja.
Und dann habe ich davor noch recherchiert und mich noch, ne, noch überlegt, wie mache ich das und so, und dann das zusammenzubasteln, nochmal den Drive-Ordner zu befüllen mit genau den Sachen und so. Das kostet einfach alles wahnsinnig viel Zeit.
Ja, und das, obwohl wir auch schon so lange im Business sind, aber das ist
Ja.
völlig egal. Das ist die Zeit, das muss man wissen. Das in der PR passiert ganz viel im Hintergrund und ganz viel Recherche, bis dann diese E-Mail rausgeschickt wird oder auch bestenfalls, bis man ein fertiges Clipping, also eine Berichterstattung vorzeigen kann, ist so viel im Hintergrund gelaufen, so viel
Ja.
Zeit. Und das muss man einfach wissen. PR ist ein, ich sage mal, es ist ein Ultramarathon, noch nicht mal ein Marathon. Es ist definitiv kein Sprint. Man braucht einen langen Atem und man muss sich dessen bewusst sein, dass man da auch ein bisschen Zeit investieren muss. Und das müssen wir alle. Ob du anfängst damit, das jetzt zu
Ja.
machen, oder ob du Profi bist mit 10, 15, 20 Jahre Erfahrung, es ist völlig egal. Das gilt für
Ja,
alle. Und wenn du es
das
schnell
gilt für
haben
alle.
möchtest, dann musst du dir über so ein PR-Versand-Newsletter was verschicken. Kann man auch machen. Kann auch für bestimmte Kunden sehr gut funktionieren. Aber ich bin immer fürs individuelle Pitchen, das zahlt sich einfach aus.
Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Und es ist auch gerade nochmal gut, dass du es angesprochen hast, dass es wirklich einen langen Atem braucht. Weil auch von dem ersten Pitch hin bis zur Veröffentlichung kann halt auch ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr vergehen. Ne? Das hatte ich
Ja.
auch schon, ja. Bis dann ein Thema wirklich da ist, dann abgestimmt hin und her. Und es kann auch passieren, dass es kurz vorher gesagt wird, man hat schon viel Zeit reingesteckt, dass kurz vorher gesagt wird, ach so, nee, wir machen es jetzt doch nicht.
Das ist Worst Case.
Ja, worst case, aber es ist jetzt, es ist
Es
nicht,
ist passiert, ja.
ja, es ist schon passiert, ne, so. Also, ja, wir sind jetzt schon fast am Ende. Ich könnte jetzt nochmal das Fass mit dem Belegen der Arbeit aufmachen, aber das hatte ich auch schon mal das Thema und vielleicht lassen wir das jetzt hier einmal aus. Ich würde dich aber trotzdem noch super gerne fragen nach deinen drei Tipps für mehr Sichtbarkeit.
Ja, sehr gerne. Also ich denke oder ich glaube, das Allerwichtigste ist natürlich der altbekannte Spruch, willst du sichtbar werden, dann zeige dich. Und das ist es völlig egal, such dir einfach irgendeinen Kanal, wo du dich wohlfühlst. Ja, also es ist TikTok, es ist Instagram, es ist LinkedIn. Möchtest du Newsletter schreiben, ein Substack, völlig egal. Aber geh irgendwo hin, wo deine Crowd ist. Also sprich, wo du deine Zielgruppe siehst und also natürlich, es sollte schon irgendwie ein Kanal sein, ne, wo du weißt, dort sind die Leute, denen du was verkaufen möchtest, dein Produkt, deine Dienstleistung, was auch immer. Und dann, ich bin jetzt, sag ich mal, auch eher der, was das angeht, tatsächlich der schüchterne Typ. Also ich mache nicht jeden Tag ein Reel, aber was ich relativ viel mache, ist, ich kommentiere viel. Auch das kann man machen. Kommentiere, like, wobei liken ist immer noch das Geringste. Ich bin immer wirklich für kommentieren. Schreib auch mal eine DM irgendwo hin. Du wirst erstaunt sein, wie viel Feedback du dann bekommst, selbst von großen Namen. Und gerade auch, wenn du dir selber PR aufbauen möchtest, ein eigenes Netzwerk aufbauen willst, kommentiere bei Redakteuren. Akteurinnen auf LinkedIn, auf Instagram. Du wirst gesehen, definitiv. Du wirst wahrgenommen. Das ist so ein Punkt, den ich auf jeden Fall empfehlen kann. Dann natürlich, ja, leg einfach los mit PR. Versuch das einfach. Nimm dir eine Zeitschrift. Schau, was sind deine Themen. Jeder kann PR machen, wenn du so ein bisschen die Grundlagen verstehst. Und denn ich sag immer, du kannst, jeder macht ja, jeder, der selbstständig ist, macht irgendwie so ein gewisses Eigenmarketing, ne? Du hast eine Webseite, du hast ein Instagram und trotzdem PR-Veröffentlichungen, Presseveröffentlichungen haben einfach nochmal einen anderen Impact, wenn andere über dich schreiben. Also das, und selbst wenn dir eine Veröffentlichung in der Gala, Bunte, wo auch immer, jetzt nicht die wahnsinnig vielen Klicks bringt, ja, du kannst dieses Clipping auf deine Webseite einbauen, in deine Pitch-Präsis, überall mit hin. Also mach das sichtbar und werde dadurch vor allem sichtbar. Und noch der letzte Punkt, den ich sagen kann, es wird sehr häufig vergessen für deine Sichtbarkeit. Frag mal in deinem Freundes- und Bekanntenkreis rum, wer jemanden kennt, der jemanden kennt, der im Journalismus arbeitet, in einer Redaktion oder wie auch immer. Und lass dich einfach mal die eine Intro geben. Und garantiert, du wirst, also mach's dir wirklich zur Aufgabe. Es gibt so viele Leute, die irgendwie in den Medien arbeiten. Ob Hörfunk, TV, Redaktion, ist völlig egal. Und lass dich das einfach mal vorstellen und zeig dich den Leuten. Das wird wirklich sehr häufig vergessen. Die meisten denken, ich brauche gleich einen fetten Verteiler und wie kriege ich den denn her? Ja,
Ja.
frag einfach mal gleich rum in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Mach's dir wirklich zur Aufgabe. Immer wenn du jemanden siehst, hey, sag mal, ich mache das und das. Kennst du jemanden, der vielleicht im Journalismus arbeitet und könntest du mal eine Intro machen? Und
Ja.
so geht's los.
Ja, total gut und auch alles drei hilfreiche Tipps, würde ich sagen. Und mir gefällt es total gut, dass es jetzt viel um PR ging. Sonst geht es da bei diesen drei Tipps auch oft um Social Media, was auch super ist. Aber das fand ich jetzt nochmal sehr besonders. Juliane, wir sind am Ende. Es ging schnell vorbei, oder?
Ja, ging super schnell vorbei.
Dann würde ich sagen, wir packen nochmal deine ganzen Kontaktdaten und deine Social Media Kanäle und so weiter in die Show Notes, damit man dich auch finden kann, falls man jetzt noch eine Frage hat oder vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten möchte. Und ja, wir hören uns eh wahrscheinlich später später auch noch mal, weil wir das Projekt gerade zusammen haben. Und bis dahin sagen wir tschüss.
Tschüss und nochmal ganz vielen lieben Dank, Henrike.
Das war's auch schon wieder mit einer Folge von PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Shownotes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.